NDC Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Ich würde es auch nach meiner Recherche in dem Milieu bezeichnen als jemanden, der sich ständig und andauernd mit dem Thema Krisenvorsorge auseinandersetzt und für den es eben nicht damit getan hat, sich einmal die Vorräte hinzustellen, sondern das ist ein ständiges Nacharbeiten und der Gedanke der Vorbereitung steht ständig im Zentrum. Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich sehr verantwortungsvolle und Leute gibt, die wirklich nur das wie so ein Hobby betreiben und aber auch, dass es nie weit ist, bis man auf Rechtsextremismus stößt, sei das jetzt bei Foren im Internet oder wenn man auf bestimmte Workshops geht. Also du begegnest praktisch ständig Leuten, die eine rechtsextreme Ideologie damit reinbringen oder tatsächlich auch selber organisierte Rechtsextreme sind. Also die Grenzen sind wirklich nicht da.
Herzlich willkommen, Gabriela Keller. Schön, dass Sie in unserem Podcast sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass Sie hier sind. Wir wollen heute auf das Phänomen der Prepper zu sprechen kommen. Und in Ihrem Buch zu dem Thema Prepper bereit für den Untergang sprechen Sie an einer Stelle vom Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das eine Checkliste rausgegeben hat, über die ich sehr überrascht war, weil ich sie selber gar nicht kannte. Und auf dieser Checkliste stehen ein paar Getränke, Lebensmittel, die man gerne vorsorglich zu Hause behalten soll oder auch auf Vorrat kaufen soll im Falle eines Hochwassers, Stromausfalls oder ähnlichen. Also ein Plan für 10 Tage ohne weitere Einkäufe tätigen zu müssen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, können Sie mir sagen, wie gut die meisten Menschen darauf vorbereitet sind oder vielleicht auch Sie auf sowas vorbereitet sind?
Also ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich relativ typisch bin für die immer noch überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland. Ich weiß, dass die Bundesregierung das empfiehlt und das ist ja tatsächlich aus vielerlei Hinsicht auch keine schlechte Idee. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, dass das, was uns immer sehr fern erscheint, nämlich dass plötzlich die Warenströme ins Stocken geraten und Supermarktregale leer sind und man bestimmte wichtige Kernprodukte eben nicht mehr findet, dass es ganz gut ist, wenn man das eben dann zu Hause hat und dass man dann eben nicht Teil derjenigen sind, die panisch irgendwie anfangen zu hamstern und die letzten Bestände dann eben auch noch, Stichwort Klopapier, anderen Leuten vor der Nase wegkaufen. Thema ältere Menschen, behinderte Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, auch noch 5 weitere Supermärkte abzuklappern. Ich sehe aber, und das habe ich bei meiner Recherche gesehen, dass dieser Gedanke, dass man das tun sollte, dass man sich vorbereiten sollte auf die Art, und da stellen diese Empfehlungen des Bundesamtes für Katastrophenschutz ja so ein gewisses Minimum dar, dass das deutlich zunimmt. Das hat in der Corona-Krise schon stark um sich gegriffen und es gibt keine statistischen Erhebungen, aber ich würde sagen, dass da doch tatsächlich die Mehrheit der Leute irgendwie so ein paar Vorräte bei sich zu Hause hatte, weil auch gar nicht absehbar war, was passiert, wenn man selber erkrankt ist und vielleicht wegen Quarantäne das Haus jetzt 10 Tage verlassen kann. Das hat sich, nachdem die akute Krise vorbei war, dann wieder so ein bisschen ausgeschlichen. Aber mein Eindruck ist, dass jetzt infolge von Ukraine-Krieg und Energiekrise im letzten Jahr, das sich nochmal verstetigt hat. Und also auch wirklich Leute, die sich nie mit solchen Fragen beschäftigt haben, plötzlich denken, dass sie gut beraten wären, eben für ein paar Tage halt selbst zurechtzukommen, ohne in den Supermarkt gehen zu müssen.
Also, dass die vielfältigen Krisen, Corona-Krise, Ukraine-Krise, Wärmekrise, wenn ich es mal so nennen kann, eher dafür gesorgt haben, dass man da auch sensibilisierter drauf ist und sich tatsächlich dann so vorbereitet.
Na, der Gedanke ist einfach sehr weit so ins Zentrum der Mittelschicht der Mehrheitsgesellschaft vorgerückt. Also vor ein paar Jahren noch war Preppen halt ein absolutes Nischenthema. Es waren also wirklich nur ganz bestimmte Leute vereinzelt, die dann tatsächlich auch eher als Sonderlinge oder schräge Vögel abgestempelt wurden, die dachten, wir müssen uns irgendwie vorbereiten auf eine Krise. Das hatte niemand auf dem Schirm, weil man das ja tatsächlich auch seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht mehr hatte in Ländern wie Deutschland. Das hat sich geändert, auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer auch irgendwie verknüpft mit, wir sehen das, Wahlerfolge der AfD im Moment, die Vertrauen in die Regierung schwimmt mit so grundsätzlichen Zweifeln, ob tatsächlich dieser Staat haltbar ist, ob tatsächlich diese Regierung auch in der Lage wäre, uns in schwierigen Zeiten alle zu versorgen und Leute, die sowieso das Gefühl haben, dass sie nicht berücksichtigt werden, gehen da natürlich auch nicht davon aus, dass sie in solchen Fällen gut versorgt werden. Das kommt natürlich hinein. Es hat immer zwei Seiten. Es hat was sehr Zivilgesellschaftliches. Wenn ich vorbereitet bin, hat es auch was von zivilgesellschaftlicher Verantwortung, eben weil ich jetzt, und wir müssen gar nicht Corona bemühen, man kann auch irgendwie die Überflutung im Ahrtal nennen, wenn ich für mich gut ausgerüstet bin, müssen sich die Rettungskrisenkräfte jetzt nicht um mich kümmern, können sich um Leute kümmern, die wirklich Hilfe brauchen. Ne? Stichwort Leute, die viele Kinder haben, kleine Kinder haben, ältere, kranke Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, sich um sich selber zu kümmern. Und insofern ist es natürlich auch ein Teil von so einer bürgerlichen Verantwortung. Aber es kann auch das Gegenteil sein.
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also Prepper, man kennt den Begriff so ein bisschen. Sie haben schon gesagt, der wurde lange Zeit auch für sowas Sonderbares gehalten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Checkliste mir zu Herzen nehme und so vorgesorgt habe, würden Sie sagen, dass ich dann schon oder die Menschen, die das machen, ein Prepper sind?
Nein, also nicht jeder, der sich ein paar Dosen und ein paar Kerzen ins Regal stellt, würde ich jetzt im engeren Sinne als Prepper bezeichnen. Das ist natürlich schwierig für eine Abgrenzung. Das ist ja kein eng definierter Begriff. Ich würde es auch nach meiner Recherche in dem Milieu bezeichnen als jemanden, der sich ständig und andauernd mit dem Thema Krisenvorsorge auseinandersetzt und für den es eben nicht damit getan hat, sich einmal die Vorräte hinzustellen, sondern das ist ein ständiges Nacharbeiten und der Gedanke der Vorbereitung steht ständig im Zentrum des Denkens von, reicht es aus, muss ich das noch erweitern, dann werden die Lager abgedatet und mit neuen Bedrohungen abgeglichen, ob man vielleicht andere Präparate braucht, Lager werden rotiert, damit die Sachen nicht vergammeln, es werden dazu Fähigkeiten gelernt, es wird noch weitere Ausrüstung gekauft. Also das Charakteristische ist, ein Prepper ist nie fertig.
Es gibt ja, Sie haben auch schon darauf hingedeutet, verschiedene Krisenszenarien, die durchaus sehen. Sind das jetzt nur diese Hochwasserfälle oder der Strom fällt aus? Oder da geht es ja noch darüber hinaus bei manchen dieser Prepper, oder?
Es ist immer sehr unterschiedlich, weil jeder Prepper hat so sein Lieblingsszenario. Ich kann sagen, was sehr verbreitet ist, das Verbreitetste ist tatsächlich immer der Stromausfall, also der Blackout, der lang andauernde Stromausfall. Und das ist tatsächlich natürlich jetzt im vergangenen Sommer, Herbst eskaliert in dem Sinne, dass das plötzlich auch überall in den Medien war. Das ist diese Möglichkeit, dass wir plötzlich nicht mehr genügend Strom haben, realistischerweise haben. Aber das war schon lange vorher ein Kernthema. Was ich festgestellt habe, ist, dass fiktive Krisen deutlich präsenter sind als realistische Krisenszenarien. Also Inspirationen kommen ganz häufig aus Hollywood-Filmen oder Serien. Also der absolute Klassiker ist der Thriller Blackout von einem österreichischen Schriftsteller, der eben genau das beschreibt, dass und tatsächlich ist es relativ beängstigend, dass wenn der Strom tatsächlich länger als ein paar Tage ausfällt, wird so ziemlich alles zusammenbrechen. Dann kommt nämlich kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Dann gibt es keinen Sprit mehr an den Tankstellen. Dann können demnach auch Laster nicht mehr betankt werden. Dann können auch keine Lebensmittel mehr transportiert werden. Dann bricht das Finanzsystem zusammen. Dann gibt es kein Internet mehr. Also das wird wirklich zu so einem Fokalpunkt von so einem kompletten gesellschaftlichen Zusammenbruch kann es führen. Und die Stromversorgung gehört zu diesen fehleranfälligen Netzen, die Prepper sehr stark zu denken geben. Anderes ist zum Beispiel der Finanzmarkt oder das Internet oder generell die internationalen Warenhandelsströme. Aber beim Stromausfall gibt es eben dieses sehr plastische Buch, was tatsächlich wie so ein Szenario ist und wo man tatsächlich innerhalb von weniger Tagen in so einem kompletten All-Out-Chaos Armageddon landet. Und das ist eben sehr, sehr einflussreich. Und es ist halt aber auch ein Thema, was dann Rechtsextreme sich zunutze machen, indem sie eben genau das benutzen, um zu agitieren. Und die Angst vor dem Blackout war, also da gab es letztes Jahr Studien zu Erhebungen in fast allen rechtsextremistischen Gruppen, hat Corona weit überflügelt im Laufe von Frühjahr, Sommer. Das war also wirklich das hauptsächliche Thema in Online-Debatten, der Blackout. Und das ist natürlich ein klassisches Prepper-Thema.
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wo fängt es denn sozusagen an, problematisch zu werden? Weil Sie sagten gerade, es gibt so Überschneidungen mit rechtsextremen Gruppen oder rechten Strukturen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist natürlich für die Prepper oft ein Ärgernis, dass eben dieser Zweiklang sofort immer mitschwingt. Wenn man über Prepper spricht, spricht man auch über Rechtsextremismus oder rechtsextremistische Prepper. Das ist zum Teil ist die Verärgerung begründet, weil das ist tatsächlich ein sehr großes Milieu. Ich habe da auch sehr, sehr unterschiedliche Arten von Menschen kennengelernt. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es in dem Prepper-Gedanken auch so einen starken zivilgesellschaftlichen Gedanken von Leuten, die sagen, wir wollen in der Lage sein, für uns selber Verantwortung zu tragen, den Staat nicht zur Last zu fallen und den Ersthelfern und möglicherweise auch anderen Leuten zu helfen, die eben nicht so gut vorbereitet sind. Es gibt dann aber auch große Teile, wo das so eine Art von sozialdarwinistische Färbung annimmt, von so nach dem Motto, ich bin derjenige, der Bescheid weiß, dass das hier alles auf tönernen Füßen steht und ich bin derjenige, der auch weiß, was zu tun ist. Und die Mehrheit weiß es nicht und schnallt es nicht und ist deshalb also auch, verdient dann auch kein Mitleid und keine Solidarität und wird sowieso als erstes sterben. Und da gibt es halt sehr wahnsinnig plastische Schilderungen, wie diese Leute also bei der kommenden Krise als erstes sterben und wahnsinnig werden und verhungern und sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Und die Sorge ist aber, dass diese Leute dann ankommen, entweder als Bittsteller und von den Vorräten des Preppers was abhaben wollen. Und das ist so ein Ding, wovon sich der Prepper dann sehr bedroht fühlt von diesen kommenden hungrigen Massen. Und da sieht man schon, dass das so eine sehr sozialdarwinistische Färbung auch hat, dass praktisch der Bedürftige, die Massen der Bedürftigen immer so die größte Bedrohung sind in diesen Szenarien. Und damit einhergehend auch der Gedanke, das ist wirklich auch ein Thema, was oft diskutiert wird in diesen Foren. Stell dir vor, also da gibt es wirklich viel, die denken sich das bis ins Detail aus. Mhm. Stell dir vor, du bist mit deinem Fluchtutensilien und Wagen im Wald unterwegs und da steht dann eine Frau mit einem kleinen Kind und daneben ein Kranker und ein Alter. Und was machst du dann? Und erschütternd oft ist die Antwort, also ich würde nicht helfen, weil ne, es ist Krise und da muss sich jeder um sich selber kümmern und in dieser Krise zählt nur noch ich und die meinen. Also praktisch diese Kernfamilie oder vielleicht diese Fluchtgruppe, die sich vorher schon zusammen vorbereitet hat. Und das ist natürlich etwas, was gut mit rechtsextremistischen Gedanken von Überlegenheit bestimmter Bevölkerungsgruppen zusammengeht, wo es auch immer wieder so eine starke Abfälligkeit, Abwertung von Gruppen gibt, die man als Bedürftige kategorisiert, seien das halt Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, aber auch Flüchtlinge. Und generell ist es so, dass diese Gedanken von einem Tag X oder einem der Fehlerhaftigkeit des demokratischen Systems, was irgendwann scheitern muss, das sind seit Jahrzehnten Kerngedanken der rechtsextremen Ideologie. Mhm. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass es natürlich sehr gut zusammengeht, weil wenn man antizipiert, dass dieses System scheitern wird, dann liegt es ja nahe, sich da auf die eine oder andere Art vorzubereiten. Und hinzu kommt, dass also in einigen Teilen des Milieus jetzt eben nicht nur Konserven gehortet werden, sondern eben auch Waffen besorgt werden. Mhm. Legal oder illegal? Also es ist sehr gebräuchlich, einen Jagdschein zu machen zum Beispiel, weil man dann bestimmte Waffen haben und auch mitführen darf.
Ja. Sie haben das gerade eben schon erwähnt, aber das Motiv der Migration oder Geflüchteten, die nach Europa kommen, ergänzt sich da ja wahrscheinlich sehr gut bei diesem sozialdarwinistischen Motiv.
Ergänzt sich sehr gut. Also wie gesagt, also ein Kern Angst des Preppers ist eben jetzt nicht nur die Krise und die Wildnis, sondern eben die Masse der nicht vorbereiteten, ergo Bedürftigen. Und da ist es ja nur ein kleiner Schritt zu Leuten, die halt jetzt schon jetzt eher als bedürftig gesehen werden, weil sie eben vom Sozialstaat abhängig sind. Und das ist aber eine Sache, so diese Verachtung, die zieht sich jetzt, ist jetzt nicht so bei diesen Rechtsextremen auf die beschränkt. Also das zieht sich tatsächlich bis weit in die Mitte dieses Milieus rein. Diese Verachtung und das spiegelt sich natürlich auch in Serien wie The Walking Dead, wo du diese riesigen Massen von Zombies hast, die ja nichts anderes sind als so eine gesichtslose Menge von Menschen, die anstürmen und nur eins wollen, essen, 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 essen.
Ja. Ich muss da immer ein bisschen lachen, aber es ist ja tatsächlich, das ist ja genau das, was Sie beschreiben, dass man das so ein bisschen absurd findet vielleicht auch oder belächelt. Aber es basiert natürlich auf existenziellen Ängsten, ne?
Es basiert auf existenziellen Ängsten, aber auch einem Überheblichkeitsgedanken. Also was mir auch aufgefallen ist, also es finden sich ganz viele so postmoderne Gedanken und Belange, die für unsere Gesellschaft total konstituierend sind, in diesen Prepper-Gedanken wieder. Und das eine ist eben das Rechtsextremistische, also muss man sich nichts vormachen, natürlich ist auch der rechtsextreme Gedanke Teil der Mittelschicht. Also ne, wenn man jetzt sieht, was die Wahlerfolge der AfD sind, das ist ja jetzt nicht eine außenstehende Gruppe. Das ist ja jetzt nicht nur eine Gruppe, die nichts mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Natürlich hat es auch was mit uns, mit der Mehrheitsgesellschaft zu tun. Das andere ist aber, dass in diese Prepper-Szene stark reinspielt so ein neoliberaler Leistungsgedanke. Es gibt hinter den Preppern auch sehr viele Finanzberater oder so Coaches oder so Anlageberater. Und die nehmen ihre Rhetorik eins zu eins mit. Also das so deine Vorbereitung und wer nicht scheitern will, muss hart arbeiten. Also diese ganz konservative Leistungsethik, dass du brauchst die richtigen Skills. Und einer sagte mir mal, der auch Finanzberater ist, die Natur gibt sofort Feedback. Ja, das ist eins zu eins aus seinem Manager-Workshop wahrscheinlich. Mhm. Und das ist da ganz stark drin vertreten, dass du eben dich mit, also der Manager, der Macher, als jemand, der auf Krisen vorbereitet ist und seine Skills sich angeeignet hat und Krisen und Risiken mitbedenkt, das ist so ein Manager-Typus und das findet sich da super stark wieder. Und damit einher geht natürlich aber auch so dieser Gedanke, dass, also das ist ja auch eine in gewisser Weise eine Art von Abkehr von der Solidarität. Also eine Abkehr von dem Gedanken, den es früher in der Bundesrepublik gab, bis in den 90er, dass du dich eben auch als Einzelner auf staatliche Fürsorge verlassen kannst. Das ist ja alles mit dem Abbau des Sozialsystems, das ist ja verschwunden. Jetzt ist es ja auch eine Rhetorik, die die Regierung so prägt. Ne? In puncto Altersvorsorge zum Beispiel, sorge vor, sei eigenverantwortlich, selbstverantwortlich. Und das sind alles Begriffe, die permanent in der Prepper-Szene herumwabern. Und das Aufkommen der Prepper-Szene kam genau zusammen mit dem Rückgang des Sozialstaates, den Reformen in den 90ern. Und ich meine nicht, dass das ein Zufall ist. Mhm. Natürlich sind da auch Abstiegsängste der Mittelschicht kanalisiert, keine Frage. Denn das Prepping ist eine Mittelschichtbewegung. Das ist ganz selten, dass man Leute darin findet, die jetzt eher so aus ärmeren Schichten kommen, weil das halt auch ein teures Hobby ist. Gibt's auch, aber selten.
Ja. Ich würde gerne auf noch mal ein bisschen weiter eingehen auf die rechtsextremistischen Überschneidungen oder auch Tendenzen. Und zwar schreiben Sie in Ihrem Buch auch über die Gruppe Nordkreuz, eine Gruppe von 40 bis 50 Preppern, die sich für einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vorbereitet haben. Und vorbereitet heißt in dem Fall, dass sie Listen von Politikerinnen und Flüchtlingshelferinnen angefertigt haben, die mit einer Tötungsabsicht sozusagen geführt wurden, trotz Gerichtsverfahren mittlerweile. Gegen Einzelne scheint die Gruppe fortzubestehen. Warum tun sich die Sicherheitsbehörden hier so schwer? Können Sie mir das erklären?
Ja, weil die Sicherheitsbehörden zum Teil auch verstrickt waren. In dem Fall Nordkreuz war es sehr plausibel, dass da mehrere Polizisten, Ex-Polizisten, ehemalige Soldaten, also dass da auch enge Kontakte zwischen diesen Leuten und bestimmten Individuen, klar, aber immerhin auch eine ganze Reihe von denen aus den Sicherheitsbehörden gab und die auch zusammen mit denen auf bestimmten Schießplätzen trainiert haben. Also das war schon relativ verflochten, also und ziemlich beunruhigend so. Und das ist ein weiterer Punkt, dass man in den Prepper-Gruppierungen relativ häufig auf Leute trifft, die entweder ehemalige Soldaten sind oder Polizisten sind oder Reservisten sind. Und die haben natürlich ihre Zugänge zu und Fähigkeiten, mit Waffen umzugehen, die jetzt der 0815-Prepper vielleicht nicht so hat. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht, und das habe ich auch bei der Recherche gesehen, dass das wirklich mal umfassend aufgeklärt wird. Den Willen dazu sehe ich jetzt weniger. Also zumindest auf jeden Fall nicht in dem Fall in Mecklenburg-Vorpommern. So liefen auch meine Anfragen damals raus. Also wie gesagt, das Buch ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Die Anfragen habe ich entsprechend vor längerer Zeit gestellt, aber so, dass man sagen würde, wir sehen das jetzt als so ein strukturelles Problem, das war nicht da. Das ist eher so, ja, das sind einzelne Fälle und denen wird jetzt nachgegangen. So. Aber was ist denn mit den ganzen Strukturen dahinter? Gab eine Phase, da wurde wirklich irgendwie alle paar Wochen gefühlt irgendwas aufgedeckt, irgendwelche Waffen, die gehortet wurden oder irgendwelche Bundeswehrangehörigen, die Waffenlager hatten. Also es war nicht alles Prepper, aber oder Verstrickungen in rechtsextremistische Gruppen, also auch das nicht alles Prepper, aber dass da irgendwelche, das sind nun wirklich nicht mehr nur Einzelfälle, ne? Das sind auch, also das sind Strukturen, die irgendwie gewachsen sind.
Aber hat es auch was damit zu tun, dass man einfach nicht so eine richtige Grenze ziehen kann und will, was jetzt gefährliches und weniger gefährliches Preppen ist?
Das ist, damit tun sie sich auch schwer, ja. Das ist auch meine Erfahrung. Es ist natürlich total unübersichtlich, dass man in dieser Szene eben ein großes Nebeneinander zwischen komplett friedlichen, freundlichen Preppern hat, die wirklich, an denen nichts auszusetzen ist, bis über obsessive Prepper, die auch schon anfangen, so militant aufzutreten und vielleicht Waffen legal oder illegal irgendwo haben, bis hin zu organisierten Rechtsextremen, die halt die Krise eben nicht nur sich darauf vorbereiten wollen, sondern die auch noch selber verursachen wollen. Das war ja bei Nordkreuz auch. Und die halt beschleunigen wollen. Das ist das Stichwort Akzeleration, heißt das. Eben die Vorstellung, dass man selber eben diese Krise verursacht, um den Zerfall des Systems, der ja herbeigesehnt wird, dass diese demokratische verhasste Ordnung endlich mal scheitert, das eben auch dazu gehört. Und natürlich ist es total unübersichtlich. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie teilweise halt auch nicht so wirklich gut genug hinsehen, weil auf meine Anfragen hieß es dann auch, dass es keine systematischen Überschneidungen gibt. Also da habe ich was ganz anderes festgestellt, wirklich. Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich sehr verantwortungsvolle und Leute gibt, die wirklich nur das wie so ein Hobby betreiben und aber auch, dass es nie weit ist, bis man auf Rechtsextremismus stößt, sei das jetzt bei Foren im Internet oder wenn man auf bestimmte Workshops geht. Also du begegnest praktisch ständig Leuten, die eine rechtsextreme Ideologie damit reinbringen oder tatsächlich auch selber organisierte Rechtsextreme sind. Also die Grenzen sind wirklich nicht da, muss man sagen. Es ist ein großes Spektrum, aber die Grenzen, abgegrenzt ist es nicht.
Da komme ich zu der Frage, die mir gerade spontan einfällt. Gibt es denn in der Prepper-Szene selber Gruppen, die da auch Sensibilität drauf haben? Sie haben schon gesagt, die sind auch verärgert, dass sie dann immer mit Rechten in einen Topf gepackt werden. Aber gibt es innerhalb der Gruppe auch Versuche, sich sozusagen abzugrenzen?
Nein. Also es gibt viele Leute, die mit denen nichts zu tun haben wollen. Und zum Beispiel jetzt die großen Prepper-Gruppen auf Facebook zum Beispiel, da mühen sich die Moderatoren sehr, sehr redlich, entsprechende Verschwörungstheorien oder rechtsextreme Postings zu unterbinden und dagegen auch vorzugehen. Aber die haben, da muss man auch sagen, ihre liebe Mühe mit. Und dann sieht man halt auch, also ich habe diese Gruppen wirklich auch über die Zeit beobachtet, dass dann manche sagen, nö, hier ist ja keine Meinungsfreiheit, ich gründe jetzt eine eigene Gruppe. Und die ist dann nach ein paar Wochen auch genauso groß oder fast genauso groß. Ich bin sehr häufig gestoßen auf so eine Ablehnung, auch von Medien, dass man sagt, ihr wollt uns doch alle in dieselbe Ecke, in die rechte Ecke stecken. Ihr wollt uns doch alle als Rechtsextremisten darstellen. Dass man da praktisch wie so eine, ja, so eine Skepsis eher gegenüber den Medien dann schon hat und auch so eine sehr starke ablehnende Haltung. Also es ist nicht so, dass man da überall friedlich und freundlich empfangen wird. Also ich hatte das Gefühl, dass viele nicht so den Impetus haben, zu sagen, okay, wir haben Probleme in unserem Milieu und wollen das auch eigentlich nicht haben und müssen da uns selber auch wappnen. Mehr so, als das sind die Medien, die uns immer alle unter einen Kamm scheren, über einen Kamm scheren. So, und das ist so ähnlich, wie wenn man in so ein Dorf kommt, wo gerade irgendwie ein Nazi-Nest ausgehoben wurde. Und dann kommen die ganzen Reporter und die Dorfbewohner sagen, ja, ihr Reporter stellt uns jetzt als Nazi-Nest dar, aber die waren ja da und die haben die Medien ja auch nicht da reingesetzt. Und ich habe auch andere getroffen, keine Frage, die das auch als problematisch sehen und mehrere, die sich komplett aus allen Strukturen raushalten, die sich auch aus den Online-Gruppen raushalten, weil die sagen, ich möchte mit diesen Leuten einfach null zu tun haben, weil da so viele Nazis unterwegs sind. Das bin nicht ich und da möchte ich auch keinen Kontakt mit und die das praktisch dann so in ihrer Vereinzelung eher betreiben. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Das ist auch dann als Journalistin wirklich ziemlich schwierig, mit den Leuten überhaupt noch ins Gespräch zu kommen und dann eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass es eben überhaupt nicht darum geht, jetzt alle über einen Kamm zu scheren oder alle zu sagen, dass alle recht sind. Und also ich habe das Gefühl, da stellen sich die Leute auch absichtlich blind, indem sie sagen, das ist doch nur Zufall, dass die jetzt rechts waren. Oder das ist ja genauso, wenn du jetzt in einem Fußballverein Nazis findest, dann sind doch nicht alle Fußballer Nazis. Und da wird eben total verkannt, dass es tatsächlich eben bestimmte ideologische Dinge gibt, die für Rechtsextreme irrsinnig attraktiv sind und die denen halt auch ein gewisses Rekrutierungspotenzial bieten und Zugang zu Leuten, die vielleicht bestimmte Sorgen teilen und bestimmte Interessen teilen und da eben wiederum auch ihre Ideologien reinzubringen. Und also ich habe es auch in diesen Workshops gesehen, da kommen Leute teilweise rein mit wirklich hanebüchenen Elementen im Kopf und es wird nicht irgendwie gesagt, so hör mal, dafür ist hier aber kein Platz oder das ist hier keine Gruppe für solche Fantastereien, sondern das wird, da wird mit dem Kopf genickt und dann können sie trotzdem, solange sie ihre Teilnahmegebühr bezahlen, irgendwie mitmachen.
Hm. Social Media scheint ja eine große Rolle zu spielen bei dieser ganzen Vernetzung, Schrägstrich, Kommunikation dieser Gruppen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, sowas wie Telegram-Gruppen können gar nicht überschätzt werden. Welche Rolle spielen die aus Ihrer Sicht?
Eine sehr starke, weil das das erste Anknüpfungspunkt für Leute ist. Also wenn ich anfange, diesen Gedanken zu entwickeln, dann gucke ich natürlich zuerst, wie mache ich denn das am besten? Und dann kann man natürlich irgendwie sich ein Buch bestellen oder, ne, aber die meisten Leute googeln dann eben. Und dann kommt man eben ziemlich schnell auf diese Gruppen. Und das ist ja auch das, was man möchte. Das macht man ja auch in anderen Bereichen seines Lebens, wenn ich jetzt, ist ja egal, ob ich, keine Ahnung, japanische Kochrezepte suche oder effiziente Arten, meinen Hund zu dressieren. Du gehst auf Facebook oder auf wo auch immer du bist und guckst, ob es da eine Gruppe gibt, wo wirklich Leute, die dasselbe machen, ganz, die du auch fragen kannst, wie machst du das, was ist denn wichtig, was brauche ich als erstes, ich will anfangen. Und so kommen halt viele Leute tatsächlich da rein und da hat es einen sehr starken Zustrom. Das eine ist auf Facebook. Facebook wird dazu stark genutzt. YouTube ist auch stark, weil das inzwischen einige regelrechte Prepper-Influencer gibt, die also irrsinnig hohe Followerzahlen haben und so richtige Stars sind, so Social-Media-Stars, eben wie man Influencer auch aus anderen Bereichen kennt und dort irgendwie ihre Tipps, Hinweise, Einschätzungen verbreiten. Und Telegram ist tatsächlich auch wahrscheinlich eines der wichtigsten Instrumente, weil es eben diese Halböffentlichkeit ermöglicht und Leute, die sowieso, naja, sagen wir eher staatsskeptisch sind, neigen dazu, eben auf Telegram sich zu vernetzen, mehr jetzt als auf anderen Plattformen, auch weil es darauf möglich ist, als Einzelner ja unbegrenzt viele Leute, Gruppen anzuschreiben. Und das ist eben diese Halböffentlichkeit, dass man da ja auch nicht mit seiner echten Telefonnummer ersichtlich ist und sich einen Nickname geben kann. Und dort passiert sehr viel Austausch, Vernetzung, ne, geteilte Interessen, Diskussion, es geht da auch munter durcheinander teilweise mit den Inhalten, dass da also auch ohne Ende, also wirklich hanebüchene Fake News geteilt werden, dass Leute irgendwie ihre politischen Verschwörungstheorien, ihre Corona-Verschwörungstheorien teilen und dann immer wieder diese Kräuter musst du kennen und diese Samen musst du bevorraten und das sind teilweise halt super agile, schnelle Diskussionen, wo es also so hin und her geht, wo aber auch erstmal noch jeder Zugang hat und ich habe so gemerkt, es gibt so eine Kaskade aus Gruppen und dahinter gibt es dann meistens noch eine geschlossene Gruppe, da kommt man meistens auch noch rein, also bin ich zumindest auch noch reingekommen und habe dann einfach, ich habe natürlich nicht gesagt, ich bin Journalistin, weil sonst wäre man da sofort rausgeflogen, habe gesagt, nö, ich interessiere mich für das Thema. Und dann ist da so ein gewisser harter Kern, die auch schon nochmal härter diskutieren. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es noch eine hintergelagerte Gruppe von, naja, so dem harten Kern des harten Kerns. Und da kommen aber tatsächlich nur Leute rein, die der Administrator auch persönlich kennt. Das über Instagram, das ist relevant, weil sich da eben schnell solche Netzwerke bilden können. Und es ist aber tatsächlich auch so eine Spirale. Also man spricht ja von den Bubbles, ne, in den Social Media. Und der Prepper, der nun lange Jahre die Erfahrung gemacht hat, dass er überall belächelt wird, dass sich die Leute über ihn lustig machen wegen seiner apokalyptischen Vorahnung, findet in diesen Bubbles absolute Bestätigung. Und alles, was er macht, ist okay. Und es stellt nie jemand die Frage, so sag mal, du übertreibst da vielleicht ein bisschen. Nein, du findest immer noch jemanden, der das noch ein Stück höher schraubt. Und die Leute schubsen sich immer weiter halt praktisch in dieses Extrem, was sie alles machen. Und das geht dann bis hin zu Menschen, die also Fässer voll mit Lebensmitteln im Wald vergraben und eben auch bis ins Thema Waffen und in diesen apokalyptischen Visionen, die sie miteinander austauschen. Das ist so als Radikalisierungspotenzial, das war, glaube ich, habe ich das so in meinem Buch gemeint, würde ich das überhaupt nicht unterschätzen.
Ich habe mich noch gefragt, gibt es eigentlich eine Beobachtung, die Sie teilen können zum Thema, welche Art von Menschen das anspricht? Ich will da gerne auch speziell auf das Thema, ist es eher eine Sache, die eher Männer machen, anspielen?
Also es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil zum einen muss man halt festhalten, dass es keine Statistiken gibt darüber. Kann es auch nicht geben, weil es eben auch eine halböffentliche Szene nur ist, die überhaupt nicht abgegrenzt ist, wo überhaupt nicht klar ist, wo die anfängt und aufhört. Und es gibt ja kein Mitgliederverzeichnis. Und meine Beobachtungen sind, dass es einen Kern gibt von Leuten, die überwiegend im ländlichen Raum wohnen, überwiegend zwischen, na, ich würde mal so sagen, zwischen 30 und 60 sind, überwiegend männlich sind, überwiegend weiß sind, überwiegend ein eher konservatives Weltbild haben, teilweise mit reaktionären Zügen, überwiegend solche technikaffinen Leute sind mit Liebe zur Natur, also so Baumarkttypen praktisch, die sich auch für technisches Equipment interessieren. So, das ist der Kern, aber darüber hinaus muss man wirklich sagen, es gibt alles. Also ich habe Frauen getroffen, ich habe jemanden getroffen, der sich als sogenannte Hartz, also sie nannte es selber so Hartz-IV-Prepperin bezeichnet. Es gibt ohne Ende Berichte über superreiche Prepper, das sind Milliardäre, die sich gleich ganze Inseln kaufen.
Oder Bunkerplätze.
Bunker finden Reisenden ab, es ist eine sauteure Angelegenheit, das ist also wirklich eher was für die reicheren Schichten. Es gibt ein interessantes Buch, was ich auch gelesen habe, über schwarze Prepper in New York. Also das ist eigentlich überhaupt nicht der klassische Prepper-Typus, sondern tatsächlich ein urbaner Typ Mensch, der eben schwarz ist. Es gibt in einem anderen Buch, habe ich gelesen, von irgendwelchen Silicon Valley älteren Ehepaaren, wo sich die Frau mit Orchideenzucht als ihren Hauptprepper-Skill nennt. Also es gibt es gibt vegane Prepper, die sich mit dem Lastenrad zur Flucht vorbereiten wollen. Es gibt Prepperinnen, die nach biologisch abbaubaren Menstruationstassen für die Krise fragen. Also es ist alles abgedeckt. Aber ich würde schon sagen, dass es so ein bestimmtes Kernmilieu gibt. Mhm. Und also hinzu kommen ja auch jetzt noch zunehmend ist ein bisschen anders gelagert, die sogenannten Doomer. Das sind halt junge Leute, die so ein bisschen aus dieser Klimabewegung kommen und davon ausgehen, dass wir also direkt auf die Klimakatastrophe zusteuern. Wobei die Haltung da jetzt nicht so dieses handfeste, ich bereite mich vor, sondern eher so dieses, ich mache mich bereit und passe mich schon mal an darauf, dass alles ganz schlimm wird. Also eher so eine gewisse Niedergeschlagenheit. Mhm.
Ja, das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen, mit Blick auf die Zukunft und auch so Abzeichen der Klimakrise. Wie bleibt man da eigentlich besonnen? Wie kann man sich da drin verorten bei dem Preppen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht? Ja.
Ja, also als Tipp tue ich mich ein bisschen schwer, weil wie gesagt, ich bin eher auch einer so von der sorglosen Art, weil ich einfach irgendwie denke, in meiner Stadtwohnung, was ich denn da Vorratshaltung machen kann, ist doch eh nach 2 Tagen aufgefuttert. Ja. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass das ein Wohlstandsindiz eher ist, weil also ich habe lange in wirklich sehr instabilen Ländern mit Bürgerkriegsgeschichte gelebt. Ich habe im Libanon gelebt und war lange in Syrien und ich habe dort nie einen einzigen Menschen getroffen, der preppt. Mhm. Das gibt es dort nicht. Es ist aus meiner Sicht, hat Prepping auch sehr viel, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, mit den Ängsten der Mittelschicht vor Abstieg. Es hat irre viel mit Besitzstandswahrung zu tun und mit einem Luxus, dass man eben diese Möglichkeiten hat, diese ganzen aufwendigen Vorbereitungen zu treffen. Ich würde sagen, dass, na klar, wir leben in Krisenzeiten und es ist irgendwie so, aber ich halte es für sehr zweifelhaft, dass man mit so einer Vorbereitung oder nur, weil man jetzt weiß, wie man im Wald sich von Käfern und Baumborke ernährt, dass man dadurch, was soll denn das für eine Krise sein, auf die man sich auf diese Art vorbereitet? Da fehlt mir tatsächlich ein Stück weit die Fantasie, wobei natürlich ich auch es ratsam finde, tatsächlich sich ein bisschen was hinzustellen. Also das kann nicht verkehrt sein und wenn es dann tatsächlich mal einen längeren Stromausfall gibt, dann ist man erstmal auch auf der sicheren Seite.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Gabriela Keller.
Sehr gerne. We'll be right back.